Mobilcast, der Podcast zur Forschung für die Mobilität der Zukunft. Wir präsentieren euch innovative Forschungsprojekte und wie sie die Mobilität der Zukunft gestalten können.
Man muss ein bisschen sagen, das ist auch ein bisschen Stiefkind. Und das liegt daran, dass das Thema in den Hochschulen als solches nicht durchweg präsent ist. Ich halte es für sinnvoll, wenn sich Wissenschaftler bereits ganz früh in ihren Forschungsprojekten zum ersten Mal damit beschäftigen, mit IP, wem gehört was? Wem gehört das, was ich in das Projekt einbringe und wem gehört das, was ich dabei rauskomme? Es ist also tatsächlich im ureigensten Interesse eines jeden Forschers, das frühzeitig zu sichern.
Deswegen war dieses Thema Open-Source-Lizenzierung immer ein Thema, was mitgelaufen ist. Wir haben uns aber ehrlicherweise dann verhältnismäßig spät darum gekümmert, was bedeutet das eigentlich. Aber wir wussten halt nicht, dass es da irgendwie eine aufwendige rechtliche Prüfung im Hintergrund geben muss. Und ja, die größte Herausforderung war einfach, dass man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird, ohne überhaupt, wie so ein Prozess abläuft, zu wissen.
Herzlich willkommen zurück zu MCAST mit Felix Schneider
und Johanna Drumann. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ihr habt ja bestimmt schon gesehen, dass es heute um die Themen geistiges Eigentum und Lizenzierung gehen soll. Und wir hatten das ja auch schon angekündigt. Und es gibt einen guten Grund dafür. Wobei, eigentlich sind es sogar zwei.
Genau. Und der erste ist irgendwie ziemlich naheliegend. Wir sind in den letzten Wochen und Monaten nämlich ziemlich regelmäßig aus der MFund-Community auf das Thema angesprochen worden und haben irgendwie super viele Fragezeichen gesehen. Wie funktioniert so eine Software-Lizenzierung? Welche Besonderheiten muss man bei einer Open-Source-Lizenz beachten? Und wie läuft dieser Prozess eigentlich ab?
Und der zweite Grund, warum wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, ist, wir haben festgestellt, dass wir auf viele dieser Fragen selber keine Antwort haben. Also klar, haben wir die Begriffe irgendwie schon mal gehört und wissen auch, dass das Thema eigentlich wichtig ist. Aber trotzdem haben wir keine Antworten auf die Fragen. Und das ist alles ein bisschen wie ein Dschungel.
Wir glauben, dass es vielen von euch genauso geht und ihr euch vielleicht auch schon mal an der einen oder anderen Stelle mal gefragt habt, geistiges Eigentum, Urheberrecht, Lizenzen, schon mal gehört, aber was ist das eigentlich? Und noch viel wichtiger, inwiefern ist das für mich relevant?
Und das haben wir tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge dann sehr schnell gemerkt, vermutlich stärker, als man so denkt. Denn sobald es um Datenverarbeitung, um Datenveröffentlichung geht, kommt man gar nicht drum herum, sich mit dem Thema geistiges Eigentum und Lizenzen auseinanderzusetzen.
Deshalb wollen wir heute Licht ins Dunkel bringen, ins Dunkel dieses Patent- und Lizenzierungsdschungels und haben uns dafür Expertinnenunterstützung geholt. Heike Hüsken ist Geschäftsführerin von Provendis, einem Unternehmen, das insbesondere Hochschulen bei Fragen rund um geistiges Eigentum berät und unterstützt.
Außerdem haben wir Paul Bossauer zu Besuch. Er hat im MFund-Projekt MIAS mitgearbeitet und hat sich vor kurzem genau diese Fragen gestellt, auf die wir uns heute Antworten erhoffen. Er steckt nämlich gerade mitten in einem Lizenzierungsprozess, um die Software aus seinem MFund-Projekt Open Source bereitstellen zu können.
Los geht's mit ein paar Grundlagen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Hüsken. Schön, dass Sie da sind. Mögen Sie sich am Anfang einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Heike Hüsken. Ich bin Rechtsanwältin und seit 25 Jahren ungefähr im gewerblichen Rechtsschutz tätig. Ich beschäftige mich mit dem Schutz von Forschungsergebnissen jeglicher Art, zunächst mal in einem Projekt von der Europäischen Kommission, dann aber auch in der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei und jetzt seit vielen, vielen Jahren bei der Provendis. Wir beschäftigen uns mit dem Bewerten, Verwerten von Forschungsergebnissen aus NRW-Hochschulen, aber auch Industriepartnern und auch von anderen Forschungseinrichtungen deutschlandweit. Und sorgen dafür, dass Forschungsergebnisse von den Hochschulen in die Wirtschaft transferiert wird und auch in die Anwendung kommt.
Sie haben gerade schon den Begriff gewerblicher Rechtsschutz eingeworfen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe von der ganzen Thematik relativ wenig Ahnung und ich höre diese Begriffe und frage mich dann immer, was genau steckt denn eigentlich dahinter? Mögen Sie einmal kurz erklären, was steckt hinter dem Begriff gewerblicher Rechtsschutz, aber was steckt auch hinter den Begriffen geistiges Eigentum, Lizenzierung, Urheberrecht?
Ja, gerne. Also geistiges Eigentum ist ein Teil des gewerblichen Rechtsschutzes und ist eigentlich nichts anderes als Sicherung. Sicherung für Forschungsergebnisse. Es sind verschiedene Sicherungsmöglichkeiten für verschiedene Forschungsergebnisse, für technische Lösungen, für technische Probleme. Wir haben für Werke, die geschaffen werden, urheberrechtliche Möglichkeiten, die geschützt werden können. Wir müssen also schauen, was habe ich für eine Art von Forschungsergebnis. Und wenn ich dann, abgesehen vom Urheberrecht, Geld in die Hand nehme und Anträge stelle und dafür sorge, dass ich diesen Schutz bekomme, weil Schlösser muss ich ja auch kaufen, ne? Habe ich dann die Möglichkeit, anderen zu sagen, du darfst meine Forschungsergebnisse nicht nutzen und habe die Möglichkeit zu sagen, ich nutze sie so, wie ich sie gerne nutzen möchte.
Kann man sagen, dass geistiges Eigentum quasi eigentlich ein Ausschlussrecht darstellt für etwas, was ich geschaffen habe?
Genau, ich kann Dritten sagen, du darfst das nicht nutzen, es gehört mir, ich habe ein Eigentum daran und du darfst es nur dann nutzen, wenn ich es dir erlaube.
Jetzt haben wir über das Thema geistiges Eigentum gesprochen. Was unterscheidet denn jetzt ein Patent zum Beispiel von einer Lizenz? Was ist eine Lizenz? Was ist ein Patent?
Ein Patent ist ein geistiges Eigentum, ist das Eigentumsrecht, ist das, was ich habe. Und die Lizenz wäre dann die Möglichkeit, es zu nutzen. Das ist ein Nutzungsrecht. Das ist die Möglichkeit, Dritten zu sagen, ich selber nutze es zwar nicht, aber du darfst es gerne nutzen. Und zwar zu den Konditionen, die ich dir vorgebe, beziehungsweise die wir vereinbaren. Denn eine Lizenz ist ein Vertrag. Da sind zwei, im einfachsten Fall Menschen, die sich einigen auf etwas. Während ein Patent ein Recht ist, was von einer Behörde gewährt wird, vom Patentamt gewährt wird und was ich beantragen muss, eine Lizenz, das vereinbare ich.
Was ist denn Urheberrecht?
Anders als bei Patenten muss man ein Urheberrecht nicht beantragen, sondern mit Entstehung eines Werkes bekommt man dieses Urheberrecht zugesprochen per Gesetz. Und das ist das passende geistige Eigentumsrecht für Werke. Das können Sprachwerke sein, zum Beispiel Software. Das können Bilder sein.
Also geistiges Eigentum bedeutet ein Ausschlussrecht, was man hat, dadurch, dass man irgendwas selbst gestaltet hat. Und diese Ausschlussrechte lassen sich dann, je nachdem, was ich genau vorliegen habe, differenzieren in entweder es ist vom Urheberrecht abgedeckt oder es muss über ein Patent abgedeckt werden. Und wenn ich zum Beispiel ein Patent habe, dann kann ich es auch lizenzieren, weil dann vergebe ich Nutzungsrechte.
Genau, alle diese Sachen, Patente, Urheberrechte, Marken, kann ich alles lizenzieren, weil ich muss ja auch mein Fahrrad nicht selber nutzen, sondern kann anderen erlauben, mein Fahrrad zu fahren.
Ja, vielen Dank erstmal für diese Übersicht und diese Definition zu unterschiedlichen Begriffen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen spezifischer auf den Lizenzierungsprozess eingehen. Was mich insbesondere interessiert, ist der Lizenzierungsprozess für Open Source. Das ist ja ein spezifisches Thema im EmFund. Wenn ich geistiges Eigentum Open Source bereitstellen möchte, wie gehe ich da vor?
Ja, fange ich erstmal vorne an. Das gilt für Open Source, aber auch für alles andere, was ich lizenzieren möchte. Ich habe ein Forschungsergebnis. Und die erste Frage ist, bin ich denn überhaupt Eigentümer? Darf ich denn diesen Vertrag überhaupt schließen? Und da muss ich mir als Wissenschaftler überlegen, darf ich das oder gehört es vielleicht gar eher meinem Arbeitgeber? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, darf ich das denn überhaupt? Also wenn ich denn grundsätzlich denn mal Eigentümer bin, sprechen vielleicht andere Dinge dagegen? Andere Dinge dagegen könnten sprechen, zum Beispiel Forschungsverträge, die ich vorher abgeschlossen habe und wo dann ich bestimmte Verpflichtungen habe, mit meinen Forschungsergebnissen etwas zu tun, weil ich vielleicht Geld bekommen habe vom Bund oder von einem Industriepartner und die natürlich auch bestimmte Ideen haben, was damit gemacht wird. Das ist die nächste Frage, die ich mir stellen muss. Dann muss ich schauen, darf ich denn meine Forschungsergebnisse überhaupt Open Source stellen? vielleicht vorab, was ist denn überhaupt Open Source? Es ist nichts anderes als eine Lizenz. Dann ist Open Source eine Art, wie ich mit meinen Forschungsergebnissen umgehe. Und die Art ist, es dürfen ganz viele nutzen, in der Regel kostenlos. Und da muss ich schon früh mit anfangen, drüber nachzudenken, denn ich fange ja normalerweise nicht an zu programmieren, ohne dass vorher irgendwas existiert wird. Ich fange ja sehr, sehr häufig damit an, dass ich schon anderer Leute Ergebnisse, anderer Leute Software nutze, die die wiederum Open Source gestellt haben und baue da was drauf auf. Und dann muss ich mir anschauen, unter welchen Bedingungen ist das, womit ich angefangen habe, die Ursprungssoftware, unter welchen Bedingungen darf ich die denn nutzen? Was haben denn die Eigentümer damals gesagt? Dann würde es weitergehen, indem man tatsächlich seinerseits entscheidet, unter all den Aspekten, die ich gerade genannt habe, was will ich und was darf ich denn damit machen, und würde dann entsprechend die Sachen in die Wege leiten.
Also ich muss erstmal die Frage klären, ist es meins? Habe ich Urheberrechte daran? Habe ich geistiges Eigentum, was ich irgendwie mir zuordnen kann? Die zweite Frage, sind andere involviert? Zum Beispiel die Hochschule, bei der ich angestellt bin. Die dritte Frage, habe ich sonstige Nutzungsauflagen, weil mein Forschungsergebnis möglicherweise auf Daten basiert, was ich aus anderen Quellen habe, wo bestimmte Auflagen mit verbunden waren. Und die vierte Frage ist dann, ich muss mir überlegen, was möchte ich jetzt damit machen? Also möchte ich zum Beispiel ein Patent anmelden? Möchte ich ein Design anmelden? Möchte ich das lizenzieren?
Genau. Sie können davon ausgehen, dass die Hochschulen involviert sind, weil alle Arbeitgeber immer involviert sind, wenn angestellte Menschen etwas machen. Denn sie bekommen ja auch ein Gehalt, und das ist in Industrieunternehmen dann regelmäßig so, dass alles, was gemacht wird, als Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber gehört.
Wenn Sie davon sprechen, dass im Zweifelsfall die Hochschule als Arbeitgeber in irgendeiner Form involviert ist, dann muss ich mir ja eigentlich schon relativ früh die Frage stellen, wem gehören denn eigentlich die Rechte an meinem Forschungsergebnis? Andererseits, ich versetze mich jetzt in die Lage eines Forschers hinein, der irgendwie an einem Forschungsprojekt arbeitet und eigentlich relativ wenig Ahnung hat vom Thema geistiges Eigentum, Lizenzen und irgendwie vielleicht auch gar nicht so viel Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wann muss ich mich denn damit beschäftigen?
Ich halte es für sinnvoll, wenn sich Wissenschaftler bereits ganz früh in ihren Forschungsprojekten zum ersten Mal damit beschäftigen, mit IP, wem gehört was? Wem gehört das, was ich in das Projekt einbringe, und wem gehört das, was ich dabei rauskomme? Dann kann ich meine eigene Forschung daraus ausrichten, dass ich auf jeden Fall das, was ich vorhabe, damit zu machen, auch machen darf. Es ist also tatsächlich im ureigensten Interesse eines jeden Forschers, das frühzeitig zu sichern. Wenn es jetzt nicht nur ist, ich veröffentliche das.
Das ist ja ein relativ umfangreicher Prozess, würde ich mal sagen. Haben Sie eine Empfehlung dafür, wie man am besten umgeht damit, dass man dieses Thema permanent nachverfolgen kann?
Also es hilft, wenn man sich ein bisschen auskennt damit, wenn man weiß, was man tun sollte. Dass man zum Beispiel weiß, dass es wichtig ist, wenn man jetzt mal von der Software ausgeht, dass es wichtig ist zu wissen, wer hat denn überhaupt mitprogrammiert. Und dass man, wenn man am Anfang startet, es vielleicht lückenlos dokumentiert, wer hat mitprogrammiert. Denn um herauszufinden, wer ist Eigentümer, ist es auch wichtig, herauszufinden, wer hat es denn gemacht, wer hat denn programmiert. Dann kann man das den entsprechenden Arbeitgebern zuordnen und noch ganz viele andere Dinge tun. Dann, dass ich dokumentiere, auf welcher Basis ich arbeite, auf welcher Softwarebasis ich arbeite, welche andere Fremdlizenzen oder andere Fremdsoftware ich denn habe und unter welchen Lizenzen ich denn anfange, damit zu arbeiten. Das ist natürlich auch Arbeit, das verstehe ich. Das macht vielleicht auch nur bedingt Spaß, weil das ja Dokumentationen sind, die man nicht unbedingt gerne macht, auch das verstehe ich, aber es hilft ganz einfach bei dem, was man damit machen möchte, und das ist vielleicht der Anreiz.
Also Dokumentation, das A und O. Wenn ich so einen ersten Eindruck bekommen möchte, wenn ich mich ein bisschen informieren möchte zu dem Thema, um so die Basics drauf zu haben, die ich vielleicht für mein Forschungsprojekt brauche, wo kann ich dann hinschauen, wo kann ich hingehen, wer hilft mir dabei, mich dazu informieren?
In der Regel hat jede Forschungseinrichtung, jede Hochschule hat eine Transferstelle, die dazu Informationen geben kann. Manchmal gibt es auch bereits an einigen Hochschulen Seminare dazu oder aber gar Vorlesungen dazu, für die man dann Credit Points bekommt oder nicht, wo man sich aber auf jeden Fall informieren kann. Ich selbst kann auch informieren, wir haben von den Hochschulen des Landes NRW haben wir einen Patentführerschein online gestellt. Das ist kostenlos für jeden, der es gerne aufrufen möchte, als Information zu Patenten. Die Marken kommen jetzt zu Geheimnisschutz, zu vielen anderen Dingen. Da kann man sich kostenlos, unverbindlich selber in seinem eigenen Tempo durchklicken.
Den Link zum Patentführerschein werden wir in den Shownotes veröffentlichen. Vielen Dank, Frau Hüsken, für die Information.
Jetzt haben wir schon mal ein paar Grundbegriffe gelernt, um ein bisschen Orientierung in diesem Dschungel aus geistigem Eigentum zu bekommen. Aber wie gestaltet sich denn eigentlich die Situation, wenn sich eine Forscherin oder ein Forscher zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzt? Einblicke aus erster Hand gibt uns jetzt Paul Bossauer. Hallo Herr Bossauer, schön, dass Sie heute da sind. Wollen Sie sich zum Einstieg einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Paul Bossauer. Ich bin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg tätig und leite dort eine Forschungsgruppe im Bereich Mobilitätsforschung am Institut für Verbraucherinformatik. Ja, und wir beschäftigen uns mit Themen, wie Technologien eingesetzt werden können, um Mobilitätspraktiken nachhaltiger zu machen oder nachhaltigere Mobilitätspraktiken überhaupt zu ermöglichen.
Sie haben ja auch ein M-Fund-Projekt gehabt oder das auch immer noch. Möchten Sie da vielleicht auch einmal einen Einblick reingeben?
Ja, sehr gerne. Wir hatten das Projekt MIAS, das steht für Mobility Intelligence as a Service. Und dort haben wir im Endeffekt Technologie entwickelt für Städte und Kommunen, für Verkehrsbetriebe, aber auch für Sharing-Anbieter, wie man Mobilitätsdaten gut visualisieren kann, analysieren kann, um eine bedarfsgerechtere Mobilitätsplanung zu ermöglichen für die Städte und insbesondere natürlich auch, um die Zusammenarbeit mit den ganzen Mobilitätsakteuren zu vereinfachen, um eine gemeinsame Datenbasis zu haben und sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Und Ziel ist es, langfristig den Städten auch ein Tool anzubieten, weil wir schon das Gefühl haben, dass wir in dem Projekt etwas entwickelt haben, was viele Probleme löst und viele Bedarfe auf kommunaler Seite adressiert. Und die Mobilitätswende auch ein Stück weit unterstützt.
Wie sind Sie denn in Ihrem Projekt jetzt das Thema Lizenzierung angegangen mit der Software, die Sie entwickelt haben?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das eigentlich durch das ganze Projekt ein Thema war, weil wir damals im MFund-Antrag schon reingeschrieben haben, dass wir das als Open-Source-Projekt gestalten und führen möchten. Deswegen war dieses Thema Open-Source-Lizenzierung immer ein Thema, was mitgelaufen ist. Wir haben uns aber ehrlicherweise dann verhältnismäßig spät darum gekümmert, was bedeutet das eigentlich? Nachdem wir die ersten Dinge getestet haben, mit den Städten auch die Erprobung durchgeführt haben, habe ich mich bei der Hochschule an die Transferstelle gewendet. Wir haben eine Abteilung, die heißt Zentrum für Wissens- und Technologietransfer. Und ich habe gefragt, wie ist das Thema? Ich kannte mich damit nicht aus. Können wir das überhaupt einfach Open Source stellen in irgendein GitHub-Repository? Und natürlich geht das nicht einfach so. Das ist ein Thema, was an der Hochschule ja auch nicht jeden Tag vorkommt. Das heißt, die mussten sich auch erstmal informieren und haben mir dann mitgeteilt, es gibt dann eine Beratung oder eine Agentur, die die Hochschulen dabei unterstützt. Das ist die Provendis. Und da haben die eben mit Provendis Kontakt aufgenommen. Dann wurde es sehr schnell, sehr konkret, es wurden sehr viele Fragen gestellt und wir mussten dann eben alles mehr oder weniger offenlegen, wer, wie lang, in welchem Umfang, woran entwickelt hat und ja, seitdem läuft der Prozess, also wir haben alles ausgefüllt und jetzt sind wir eben zu dieser Absichtserklärung gekommen, wo geregelt wird, wie die Hochschule weiter verfährt nach Projektende mit den Ergebnissen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass ein Problem auf jeden Fall war, dass auch die Hochschule erstmal gucken musste, wie geht's jetzt eigentlich weiter. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess insgesamt sehr komplex ist und dass man da auch gewissen Herausforderungen begegnet. Welchen sind Sie da so begegnet?
Also wir haben uns tatsächlich, bevor ich mich ans ZWT gewendet habe, haben uns ein bisschen informiert, was bedeutet überhaupt Open Source Veröffentlichung, welche Open Source Lizenzen gibt es denn so, und wir haben uns auch ein paar Überlegungen gemacht. Aber wir wussten halt nicht, dass es da irgendwie eine aufwendige rechtliche Prüfung im Hintergrund geben muss. Da werden natürlich alle Komponenten, die man verwendet innerhalb der Entwicklung, auch nochmal geprüft, unter welchen Open-Source-Lizenzen stehen die, was ja auch sinnvoll ist. Und ja, die größte Herausforderung war einfach, dass man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird, ohne überhaupt, wie so ein Prozess abläuft, zu wissen. Also das wäre ganz gut gewesen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wie so eine Verwertung ablaufen kann, ohne das jetzt an dem eigenen ganz konkreten Fall erstmal zu diskutieren? Weil man kann sich das so vorstellen, ohne das jetzt negativ zu meinen, ist wie so ein Verhör. Ne? Man muss alles offenlegen und man weiß gar nicht, was hat das für Implikationen. Und dann ist ja parallel der Prozess, dass man die Ausgründung anstößt, und da weiß man ja auch nicht, wie entwickelt das sich, mit was für ein Kapital geht man überhaupt an den Start, und es sind so viele Fragezeichen, die am Anfang da sind, und dann parallel sich so festzulegen, wie das mit der Lizenzierung laufen wird, das war gar nicht so einfach.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass die Situation immer noch nicht so ganz geklärt ist. Welche Schritte sind Sie denn in dem Lizenzierungsprozess bisher gegangen?
Im Endeffekt haben wir dann so einen Software-Meldebogen bekommen, wo wir da relativ ausführlich eben, wer hat woran, in welchem Umfang entwickelt. Da wurden teilweise auch Informationen abgefragt, die wir auch nicht nachgehalten haben, weil wir nicht wussten, dass wir nachhalten müssen. Vielleicht aber auch nur als Schätzwert, zum Beispiel, wie viele Stunden haben Leute an irgendwas entwickelt, sowas. Darüber denkt man in dem Projekt, in dem laufenden Projekt gar nicht so nach. Genau, also wir haben diese ganzen Informationen abgeliefert und eine Liste, welche Komponenten eingesetzt wurden, haben wir da geliefert, und alles, was Provendus eben so braucht, um ein Gutachten zu erstellen oder eine Bewertung vorzunehmen. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist ein Forschungsprojekt, und man entwickelt so ein bisschen vor sich hin, ohne die Gedanken im Hintergrund zu haben, dass das Ganze skalierbar ist, dass man irgendwann daraus ein richtiges Produkt machen möchte, sondern in dem Forschungsprojekt geht es erstmal darum, irgendwie Bedarfe zu erheben, etwas Funktionales zu entwickeln, was man testen kann, um das iterativ vielleicht weiterzuentwickeln und sich so an Problemstellungen in den kommunalen Kontext heranzutasten und diese eben zu evaluieren. So, und am Ende, wenn man an dem Prozess ist und überlegt, das auszugründen, dann kommen ja ganz neue Anforderungen hinzu, ne? Weil dann geht es darum, ist das, was wir da gemacht haben, überhaupt wirtschaftlich verwertbar, oder müssen wir vielleicht auf der Grünwiese ein paar Dinge anders denken, damit das Ganze skalierbar ist. Und deswegen haben wir das Gespräch gesucht und gesagt, können wir das nicht entkoppeln? Wir werden es wahrscheinlich eh neu entwickeln und den Code nicht weiter verwenden. Und dann war eben die Aussage, ja, also das kann sein, dass wir das selber entwickeln, trotzdem müssen wir den Prozess durchlaufen, weil es in den Zuwendungsbescheiden oder in den Voraussetzungen auch ein Bestandteil ist, dass es das Ganze verwertet werden muss.
Sie haben vorhin die Formulierung benutzt, das fand ich ganz spannend, dass Sie Open Source versprochen haben. Da habe ich mich jetzt gefragt, hat es da Diskussionen gegeben? Welche Vor- und Nachteile gibt es bei einer Open Source Lizenzierung? Und wie haben Sie das im Team entschieden, quasi, dass das Open Source werden soll?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist eine Frage, die auch während des Projekts sehr lange so uns mit begleitet hat, weil wir die Idee hatten, dass wir etwas entwickeln, worum sich auch eine Community entwickeln kann und eben die Mobilitätswende vorantreiben kann. Und wir hatten auch das Gefühl, dass Open Source Software per se auch von Kommunen vielleicht ja bevorzugt werden könnte und die Abhängigkeit reduziert, dass Kommunen sich auf einen Anbieter festlegen, sondern dass die dann eine Software nutzen, die theoretisch ja auch jeder andere dann weiter betreuen könnte. Und klar war auch immer so ein bisschen der Gedanke, wenn wir das ausgründen würden, ist das natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Wettbewerber, die solche Software anbieten, das ist alles Closed Source bisher. Und das schwingt natürlich auch mit. Und das war auch ein Thema, was wir jetzt im Rahmen der Ausgründung sehr intensiv diskutiert haben. Selbst wenn wir das jetzt aus dem Projekt als Open Source Software veröffentlichen, das, was wir im Unternehmen weitermachen, bleibt das dann Open Source oder eben nicht? Und da haben wir auch festgestellt, dass das ein Thema ist, was uns tatsächlich von anderen Wettbewerbern abgrenzen könnte und ja, auch vorteilhaft sein kann, um das Vertrauen der Kommunen zu gewinnen.
Wir sitzen jetzt nochmal zu viert hier mit Heike Hüsken und Paul Bossauer gemeinsam, weil wir uns überlegt haben, dass das Thema so spannend ist, dass wir da auch nochmal gemeinsam drüber sprechen wollen. Frau Hüsken, Sie haben gerade im Interview auch schon berichtet, dass es absolut notwendig sei, sich als Forscherin oder Forscher mit dem Thema geistiges Eigentum und auch Urheberrecht auseinanderzusetzen. Offensichtlich ist das aber ja bisher eher eine Wunschvorstellung. Was würden Sie sagen, woran das liegt?
Das liegt daran, dass das Thema in den Hochschulen als solches nicht durchweg präsent ist. Also nicht nur bei den Wissenschaftlern, nicht nur bei den Studenten, nicht nur bei den Verwaltungen, eigentlich grundsätzlich. Ich glaube, das könnte etwas präsenter gemacht werden, indem es vielleicht schon in Studienverläufen präsenter ist. In vielen Ingenieurwissenschaften wird das Thema auch schon mehr in die Studiengänge gebracht. Aber wir sehen ja, es ist nicht, gerade bei der Software, wo es jetzt nicht nur um reine Technik geht, wäre das vielleicht auch angebracht, das noch ein bisschen breiter zu streuen. Und schön wäre es natürlich, wenn der es im Studium schon mal kennengelernt hat, weiß das ja dann später auch in seiner Forschungsarbeit, zumindest die Grundzüge. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt.
Herr Bossauer, Sie haben ja Probleme in Ihrem Lizenzierungsprozess gehabt und haben gesagt, dass Sie sich gewisse Unterstützung vielleicht gewünscht hätten auf dem Weg. Was würden Sie denn sagen, wie man den Prozess weiter verbessern könnte, anschließend an die Vorschläge, die Frau Hüsken gerade schon gemacht hat?
Ja, Problem ist vielleicht sehr hart gesagt. Ich sage mal Herausforderung, gerade weil das Vorwissen nicht da war. Und was mir sehr geholfen hätte, eben wenn es solche zentralen Informationsangebote gäbe, sei es auf Seiten der Hochschule, dass es da Kurse, Informationsveranstaltungen gibt. Solche Angebote wären natürlich toll. Alternativ kann ich mir natürlich auch super vorstellen, über solche Förderprogramme wie Empfund, die ja auch Open-Source-Projekte begrüßen, vielleicht auch über das Förderprogramm solche Informationsangebote bereitzustellen, wo verschiedenste Empfund-Projekte sich anmelden können, sich über solche Themen schlau machen können. Das wäre natürlich auch großartig gewesen. Und vielleicht, was auch immer super ist, ein Netzwerk, wo man mit Leuten sprechen kann, die das Ganze schon durchlaufen haben, andere Erfahrungswerte zu sammeln, Best Practices, an denen man sich orientieren kann. Das wären Dinge, die mir geholfen hätten.
Frau Hüsken, was würden Sie dazu sagen? Halten Sie das für umsetzbar? Und welche Initiativen gibt es von Hochschulseite auch schon, die in diese Unterstützung gehen?
Ich halte das für umsetzbar. Einiges kann dann nicht notwendigerweise die Hochschule umsetzen, sondern würde dann eher so die, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Politik umsetzen, indem man sagt, das Thema auch in den Projekten intensiver zu verankern, dass man IP-Seminare macht, auch in den geförderten, insbesondere Forschungsprojekten, dass man sagt, was kann genau getan werden, dass man sich genau vorher das IP anschaut. Das gibt es in vielen Forschungsbereichen schon und in vielen geförderten Forschungsprojekten schon. Auf EU-Ebene werden auch häufig IP-Manager eingesetzt. Da gibt es IP-Treffen, aber auf vielen nationalen und kleineren Projekten nicht. Das würde sicherlich helfen. Ich glaube, das ließe sich auch durchsetzen, wenn auch dort das Thema noch präsenter würde oder überhaupt mal präsent würde. Ansonsten Initiativen, in Nordrhein-Westfalen sind wir da relativ weit und auch ein guter Vorreiter, haben die Hochschulen und auch das Ministerium, die das fördern, erkannt, das Wirtschaftsministerium in dem Fall erkannt, dass es wichtig ist zu schulen, dass es wichtig ist, das Thema in die Hochschulen zu bringen, Seminare bereitzustellen, in Arbeitsgruppen zu gehen, zu unterstützen. Das muss natürlich auch in jeder Hochschule ankommen, das ist völlig richtig. Und das muss dann letztendlich auch bei jedem Wissenschaftler ankommen, auch das ist wichtig. Das ist ein langwieriger Prozess, auch das ist völlig klar. Ich denke aber auch, dass jede einzelne Hochschule da tatsächlich noch wesentlich mehr tun kann, um intensiver das Thema noch intern zu verbreiten, auch unabhängig von dem Projekt gerne. Also das, man muss ein bisschen sagen, das ist auch ein bisschen Stiefkind. Ne? Transfer ist so ein bisschen Stiefkind neben Forschung und Lehre. Das ist zwar die dritte Säule, aber auch in den einzelnen Einrichtungen ist das nicht immer das, was am meisten Gehör findet. Und deshalb wäre das eine Möglichkeit, zum einen eine klare IP-Strategie zu haben, die Wege klar zu kommunizieren. Also jetzt nicht nur das schnöde Wissen über Patente und Co. und Urheberrechte und Software und Ähnliches, sondern auch, wie ist das konkret an meiner Hochschule geregelt, und das auch breit gefächert klar machen und veröffentlichen. Das würde vielleicht helfen.
Es ist ja nicht so, dass die Hochschulen da gar nicht aufgestellt sind. Es gibt ja diese Transferstellen. Bei uns ist das das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer. Und die haben ja Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und die sind auch ansprechbar auf diese Themen und versuchen ja auch nach bestem Wissen, Gewissen da einen zu unterstützen. Aber wenn es dann sehr ins Detail geht, wurde ich jetzt zum Beispiel auf Provendis verwiesen. Ich vermute, dass da die unterschiedlichen Hochschulen auch sehr unterschiedlich stark aufgestellt sind.
Also ich würde dazu sagen, ich gebe Ihnen völlig recht, ich würde auch dazu sagen, es geht nur gemeinsam. Es kann nicht nur der Wissenschaftler, es kann nicht nur eine Transferstelle, es müssen alle gemeinsam sein. Ich bin ja nur Juristin. Wenn Sie mir jetzt zu mir kämen und sagen, ich habe dieses und jenes programmiert und mir da Dinge um die Ohren werfen, da komme ich irgendwann an meine Grenzen. Da kann ich gar nicht entscheiden, ob das jetzt links oder rechts rumgeht. Da braucht man schon das Fachwissen der Wissenschaftler, man braucht das Fachwissen der IP-Leute, und nur gemeinsam kann man da tatsächlich weiterkommen. Und mein Kollege, der sich jetzt mit der Software beschäftigt, der hat von beiden sehr viel und der kann auch sehr viel, aber trotzdem geht es ja darum, was wollen Sie? Ne? Was ist denn Ihr Wille? Das kann natürlich auch einer nicht entscheiden, deshalb gebe ich Ihnen völlig recht, es macht auf jeden Fall Sinn, ein gewisses Level an Kenntnissen darüber zu haben. Man muss das ja nicht bis ins Detail können.
Herzlichen Dank auch nochmal für die kleine Diskussion, die entstanden ist. Ich fand das nochmal einen sehr spannenden Einblick. Wir haben jetzt vorhin mehrfach von dem Dschungel gesprochen und sagen wir so, in der Vorbereitung kam es mir wirklich so ein bisschen so vor. Aber ich persönlich blicke jetzt schon ein bisschen besser durch als vorher.
Und ich muss sagen, dass mir dieser Fahrplan wirklich geholfen hat zur Orientierung, um zu verstehen, wie muss ich eigentlich vorgehen, wenn ich dieses Thema Urheberrecht, Lizenzierung mir anschaue oder irgendwie mit dem Thema umgehen muss.
Und falls es bei euch noch Unklarheiten gibt, schaut gerne auch in den Shownotes vorbei und klickt euch durch die Links zu Informations- und Unterstützungsangeboten.
Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Die nehmen wir nämlich in Berlin auf, bei der EMFAN-Konferenz am 8. Oktober.
Ihr könnt gespannt sein auf einen bunten Mix aus Eindrücken von der Konferenz. Bis dann! Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr ebenfalls viel Neues gelernt habt und mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und teilt uns gerne. Bei Fragen oder Anregungen wendet euch gerne an impact@tuff.com. Wir hören uns beim nächsten Mal.